SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga warnt vor der SVP-Durchsetzungsinitiative.
Die Bevölkerung wird zum Parlament und auch die Gerichte werden ausgeschaltet. Das heißt, faktisch wird die Bevölkerung zum Gericht.
Damit ist der Abstimmungskampf eröffnet. Die Grimselstaumauer darf nicht erhöht werden. Das bernische Verwaltungsgericht gewichtet den Naturschutz stärker als wirtschaftliche Interessen. Und dann schenken wir heute in einer sehr gefährlichen Stadt ein, in Mogadischu, im maximal gesicherten Airport Camp, wo Patrick Wülser zuerst einmal seine Blutgruppe angeben musste.
Check-in!
Willkommen in den kuriosesten, denkwürdigsten und geschichtsträchtigsten Hotels der Welt.
Check-in! Die Rendezvous-Serie zum Jahreswechsel.
Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy. Die Nachrichtenübersicht hat Uli Zindl.
Die Durchsetzungsinitiative der SVP breche mit Grundregeln der Demokratie, schränke die Gerichte ein und stelle den Rechtsstaat in Frage. Das hält der Bundesrat in seiner Stellungnahme fest. Die Regierung und das Parlament empfehlen deshalb, die Initiative abzulehnen. Die Durchsetzungsinitiative will, dass die Ausschaffungsinitiative, die 2010 angenommen worden war, im Sinne der SVP umgesetzt wird. Am 28. Februar stimmen Volk und Stände darüber ab. Unverheiratete oder geschiedene Eltern üben das Sorgerecht für ihr Kind gemeinsam aus. An diesem Grundsatz hält das Bundesgericht fest. Allein die Befürchtung, dass sich ein Konflikt zwischen den Eltern ausweiten könnte, rechtfertige keine Ausnahme. Konkret ging es um ein heute 9 Jahre altes Mädchen, das seit Geburt bei der Mutter lebt. Diese zog mit dem Mädchen und dem neuen Ehepartner nach Katar, was die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erlaubte. Das Sorgerecht allein der Mutter zu übertragen, lehnte die Behörde jedoch ab. Das Bundesgericht bestätigte dies nun. Die beiden Staumauern des Grimselstausees dürfen nicht erhöht werden. Das hat das bernische Verwaltungsgericht entschieden. Es stellt den Schutz der Moorlandschaft Grimsel über die Interessen des Stromproduzenten. Der Berner Oberländer Energiekonzern KWO wollte die Staumauern erhöhen, um die Speicherkapazität des Sees auszuweiten. Gegen das Großprojekt gibt es schon seit Jahren Widerstand von Umweltverbänden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann weitergezogen werden. Die Schweizer Wirtschaft hat im November weniger Güter exportiert als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Das geht aus den Außenhandelszahlen des Bundes hervor. Die Exporte gingen arbeitstagsbereinigt um 3% zurück. Ein Minus von fast 10% gab es in der Uhrenindustrie. Ähnlich negativ lief es für die Maschinen- und Elektroindustrie. Die Importe hingegen nahmen um 1,4% zu. Uli Maurer verlässt das Verteidigungsdepartement mit einem guten Gefühl. Das sagte der Bundesrat an seiner Jahresmedienkonferenz in Adelboden. Als seinen größten Erfolg als Verteidigungsminister bezeichnet Maurer das Budget für die Armee. Die Finanzen seien gesichert und der Armee stehe künftig mehr Geld zur Verfügung als in den letzten Jahren. Bei seinem Amtsantritt im Jahre 2009 sei die Armee in einem schlechten Zustand gewesen. Das Amt des Verteidigungsministers übernimmt ab 2016 der neu gewählte Bundesrat Guy Parmelin. Die irakische Armee hat damit begonnen, ins Zentrum der Stadt Ramadi einzudringen. Die Vertreibung der Islamisten sei eingeleitet worden, sagte ein US-Militärsprecher. Ramadi, die Hauptstadt der irakischen Provinz Anbar, war vor einem halben Jahr von der Extremistenmiliz IS eingenommen worden. Die irakischen Streitkräfte versuchen seit Wochen, die Stadt zurückzuerobern. Nach Informationen des irakischen Geheimdienstes haben sich im Stadtzentrum noch bis 300 IS-Kämpfer verschanzt. Das Wetter, heute scheint oft die Sonne, nur im Mittelland hat es einige Nebel- und Hochnebelfelder. Morgen ziehen im Jura und im Mittelland Wolken auf, im Süden hat es Hochnebelfelder. In den Alpen geht es oft sonnig weiter, es ist mild mit 8 bis 13 Grad.
Mit der Ausschaffungsinitiative hat die SVP vor 5 Jahren erreicht, dass kriminelle Ausländerinnen und Ausländer automatisch aus dem Land geschafft werden sollen. Doch die SVP sagt, das Parlament habe die Initiative bei der Umsetzung verwässert. Deshalb liegt die Partei mit der Durchsetzungsinitiative nach, die die automatische Ausweisung definitiv im Gesetz verankern will. Bevor wir am 28. Februar an der Urne darüber abstimmen, hat heute Justizministerin Simonetta Sommaruga die Argumente der Regierung dargelegt. Sie ist gegen die Initiative. Das Kontra und das Pro jetzt im Beitrag von Inlandredaktor Max Ackermann.
Etwas durchsetzen, was bereits beschlossen ist, das tönt logisch und folgerichtig. Die Durchsetzungsinitiative aber wolle nicht einfach der bereits beschlossenen Ausschaffungsinitiative zum Durchbruch verhelfen, sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, sondern sie verschärfe sie, schaffe Ungerechtigkeiten, erschwere die internationalen Beziehungen. Vor allem aber die Durchsetzungsinitiative gefährde unser demokratisches System.
Diese Initiative bricht mit den Grundregeln unserer direkten Demokratie.
Bisher gilt, das Volk bestimmt mittels Initiativen über Verfassungsartikel. Das Parlament gießt diese dann in konkrete Gesetze um, verschiedene Behörden wenden sie an und die Gerichte legen sie aus. Die sehr detaillierte Durchsetzungsinitiative stelle diese Gewaltenteilung in Frage. Die Initiative zählt genau auf, welche Vergehen zu einer Landesverweisung führen müssen, welche im Wiederholungsfall und wieder Vollzug geregelt wird. Damit werde das Volk zum Gesetzgeber und zum Richter, kritisiert Bundespräsidentin Sommaruga.
Wenn die Bevölkerung selber die Gesetze macht, dann kann sie auch nicht die gesamte Bundesverfassung beachten, sondern sie macht dann nur einen einzelnen Artikel und widerspricht unter Umständen zum Beispiel der Menschenrechtskonvention. Und das sind grundlegende Änderungen unserer direktdemokratischen Spielregeln.
SVP-Nationalrat Gregor Rutz bestreitet, dass die Durchsetzungsinitiative die Gewaltenteilung verletze. Er macht aber deutlich, dass es für ihn schon eine klare Hierarchie der Gewalten gibt.
Der Chef in unserem Land ist die Bevölkerung und nicht etwa das Parlament oder der Bundesrat. Und das hat sich auch so bewährt, das ist auch gut so. Und ich bin froh, dass das Volk diese auch immer wieder wahrnimmt.
Dieser Volkswille sei bei der Umsetzung der vor 5 Jahren angenommenen Ausschaffungsinitiative missachtet worden, kritisiert SVP-Mann Rutz. Das Parlament wolle den Gerichten bei der Ausschaffung von straffällig gewordenen Ausländern zu viel Spielraum lassen.
Die Härtefallklausel erlaubt in jedem Fall, dem Richter Ausnahmen zu machen, von einer Landesverweisung abzusehen, und damit ist der Kernauftrag der Ausschaffungsinitiative, der wesentliche Punkt, nicht erfüllt. Und das ist nicht im Sinn der Bevölkerung, welche damals die Initiative angenommen hat.
Noch bevor das Parlament überhaupt mit den Umsetzungsarbeiten für die Ausschaffungsinitiative begonnen hatte, lancierte die SVP deshalb die Durchsetzungsinitiative. Sie verlangt nicht nur nach schweren Delikten wie Mord oder Vergewaltigung eine Ausschaffung nach der Haftstrafe, sondern auch bei weit geringeren Vergehen, etwa bei Raufhandel oder Hausfriedensbruch, wenn sie zweimal innerhalb 10 Jahren begangen wurden. Das könnte bis zu 8'000 Landesverweise pro Jahr zur Folge haben, schätzt das Bundesamt für Justiz. Rund doppelt so viele wie mit dem Umsetzungsvorschlag des Parlaments. Allerdings würden vor allem mehr leichtere Fälle ausgeschafft, weil schwerkriminelle Ausländer bereits jetzt des Landes verwiesen werden. SVP-Mann Georg Rutz nimmt das in Kauf.
Wir wollen keine kriminellen Ausländer in der Schweiz. Ich sehe nicht ein, warum wir solchen Leuten Obhut gebieten sollen.
Auch nicht, wenn es Leute sind, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind. Für Regierung, Parlament und für Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ist das unmenschlich und ungerecht.
Diese Initiative behandelt Ausländerinnen und Ausländer wie Menschen zweiter Klasse.
So gehe man in diesem Land nicht mit Menschen um.
Max Ackermann, und über die Durchsetzungsinitiative stimmen wir am 28. Februar ab. SRF Verkehrsinfo von 12.39 Uhr in der Region Zürich. Vorsicht auf der A1 Richtung Bern. Zwischen Dietikon und Wettingen Ost befinden sich Gegenstände auf der Fahrbahn. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Der Anfang vom Ende der Wegwerfraketen. Erstmals landet eine Trägerrakete heil auf der Erde. Ein trübes Bild, der Schweizer Außenhandel 2015. Nur dank der chemischen Industrie ist das Bild nicht noch trüber. Und dann Check-in, allerdings erst nach 3 Sicherheitskontrollen.
Nobody can enter the camp. They have to pass through actually 3 securities before they can enter our camp.
Der Aufenthalt im Airport Camp in Mogadischu in unserer Hotelserie zum Jahreswechsel. Doch zuerst einem Streit, der schon Jahre dauert und von großer umweltpolitischer Bedeutung ist. Es geht um ein Hochmoor, eine Staumauer und einen 27 Meter breiten Landstreifen auf der Grimsel. Es geht um die Frage, dürfen die Kraftwerke Oberhasli die Staumauer des Grimselsees erhöhen und damit diesen Landstreifen, ein wertvolles Hochmoor, überfluten? Nein, sagt jetzt das bernische Verwaltungsgericht und gibt den neuen Umweltverbänden recht, die gegen das Ausbauprojekt Beschwerde geführt haben. Frage an Brigitte Mader im Amtshaus in Bern. Die Staumauer an der Grimsel darf also nicht erhöht werden. War das nun eine klare Sache im Gericht?
Ja, das kann man sagen. Für die 5 Verwaltungsrichter war es eindeutig, dieser Uferbereich beim Grimselstausee, dieser 27 Meter breite Landstreifen, der mit der Vergrößerung des Stausees überflutet würde, der gehört zur geschützten Moorlandschaft. Auch wenn der Bundesrat dies anders sieht, er hat die Grenze des Schutzgebietes weiter oben festgelegt, dies nicht zuletzt im Hinblick auf das Bauprojekt der Kraftwerke Oberhasli. Die Berner Richter, die sagen nun, das geht nicht, das widerspricht der Verfassung. Und in einer geschützten Moorlandschaft, da darf auch gar nichts gebaut werden. Andere öffentliche Interessen, in diesem Fall die Nutzung von Wasserkraft, die müssen hinten anstehen. Der Moorschutz ist absolut. Mindestens 2 Richter haben das auch bedauert.
Warum wollen die Kraftwerke Oberhasli überhaupt bauen an der Grimsel? Ist die Staumauer denn nicht schon hoch genug?
Die Kraftwerke Oberhasli, die möchten die Staumauer erhöhen, um die Wasserkraft optimaler zu nutzen. Im Sommer, wenn es viel Wasser gibt, da hätten sie den See volllaufen lassen wollen, um dann im Winter mit diesem gespeicherten Wasser Strom zu produzieren. Die KWO hätte so einen Teil der Stromproduktion in den Winter verlagern können. Mehr Strom gäbe es dadurch jedoch nicht.
Und was bedeutet der Entscheid des bernischen Verwaltungsgerichts nun? Ist diese Staumauererhöhung gestorben?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Die KWO, die Kraftwerke Oberhasli, die haben zwar andere Ausbauprojekte im Grimselgebiet zurückgestellt, weil derzeit mit der Wasserkraft nicht wirklich Geld verdient werden kann, sich Investitionen kaum lohnen angesichts der tiefen Strompreise auf dem europäischen Strommarkt, wo billiger Solar- und Windstrom zu haben ist. Aber das kann sich natürlich auch wieder ändern. Man könnte vielleicht sagen, die KWO, die wollen diese Bewilligung für eine höhere Staumauer sozusagen für bessere Zeiten. Ich rechne deshalb damit, dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit Erhöhung der Grimsel-Staumauer noch nicht gesprochen ist, dass sich auch noch das Bundesgericht damit befassen wird.
Danke für diese Einschätzungen, Brigitte Mader, live aus dem Berner Amtshaus. Ja, was passiert mit Raketen, die Satelliten ins All transportiert haben? Sie verglühen oder zerbersten und fallen dann als Schrott ins Meer. Auf jeden Fall kann man sie nur einmal einsetzen. Doch diese Zeiten, die könnten schon bald vorbei sein. Der Milliardär Elon Musk ist nämlich mit seiner Weltraumfirma SpaceX eine Premiere gelungen. Nach dem Flug ins All ist eine Trägerrakete bzw. deren erste Stufe diese Nacht wieder senkrecht und vor allem heil auf der Erde gelandet. Milliardär Musk twitterte «Welcome back, baby» und sprach von einem historischen Moment. Ich fragte Hans-Jörg Dittus, Professor am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, war es das ein historischer Moment?
Ja, das ist ein Meilenstein. Es ist zwar nicht die ganze Trägerrakete zurückgekommen, sondern nur die Unterstufe, aber das ist schon ein gewaltiges Teil, das zurückgekommen ist. Und man kann das durchaus als eine bahnbrechende Entwicklung, ein geglücktes Experiment bezeichnen. Ja.
Was ist denn so ein bahnbrechend daran? Eben die Landung an sich oder dass das überhaupt möglich ist?
Erstens, dass es überhaupt möglich ist. Man denkt ja seit vielen Jahren darüber nach. Seit 25, 30 Jahren wird darüber nachgedacht, ob man große Raketen in Teilen oder ganz wieder benutzen kann. Jetzt ist es gelungen, zunächst mal zu zeigen, dass es grundsätzlich geht. Und die Frage der Wirtschaftlichkeit, die muss man nun untersuchen, ob das dann auch wirtschaftlich ist, so vorzugehen. Ich denke, dass sie damit Erfolg haben.
Jetzt frage ich mich als Laie, warum ist es denn so schwierig, mit einer solchen Rakete wieder zu landen und nicht zu verglühen?
Ja, man muss sich vorstellen, man startet ja, fliegt dann, die starten von Cape Canaveral aus, fliegen dann auf den freien Atlantik raus und je nachdem, wie die Rakete nun gestaltet ist, trennt man die Stufen mit 500 bis 1000 Kilometer bei einer Geschwindigkeit, die liegt so in der Größenordnung von 10-facher Schallgeschwindigkeit. Und dann muss man dieses Teil, das sich dann also abtrennt, wieder zurückfliegen. Und das ist nicht so einfach, denn die fliegt ja eigentlich in der falschen Richtung mit extrem hoher Geschwindigkeit. Man muss also Treibstoff mitnehmen, der die Rakete dann auch wieder auf den Weg zurückbringt und sie dann auf einem Schiff, auf einer Ponton, das im freien Atlantik schwimmt, sauber landen. Das ist nicht so einfach.
Es ist also auch eine Frage des Gewichts letztlich.
Man nimmt natürlich Masse mit, die man eigentlich nicht mitnehmen will, ja, weil Raketen sind immer so ein bisschen ausgeknautscht, was die Gewichte angeht. Und man nimmt eigentlich nur so viel mit, wie man braucht. Aber in diesem Fall muss man doch erhebliche Mengen an Treibstoff mitnehmen, dass man es wieder zurückfliegen kann. Und da stellt sich eben die Frage der Wirtschaftlichkeit.
Punkt der Wirtschaftlichkeit ist also der Milliardär Musk einen Riesenschritt weitergekommen. Was will er eigentlich als Endziel erreichen?
Na, wenn Sie in die Firma reinkommen, in Los Angeles, dann gleich in der Rezeption ein riesiges Bild des Mars zu sehen. Und da will er natürlich hin. Das ist so die große Vision. Aber das nahe Ziel ist die Wirtschaftlichkeit der Raketen. Das heißt also, sie möglichst günstig in einen weltweiten Markt zu stellen für Satelliten und alle möglichen Transporte ins Weltall.
Können davon letztlich auch die staatlichen Raumfahrtbehörden profitieren, in den USA beispielsweise die NASA?
Ja, natürlich. Also der Kunde jetzt des letzten Flugs gerade war ja NASA. NASA hat ja große Optionsverträge mit SpaceX und fliegt viel. Und wir profitieren alle davon. Also die größten Transportmassen sind ja immer noch auch staatliche. Also wir haben viele Starts auch in Europa, die im Prinzip aus den Steuerkassen bezahlt werden. Also ein günstiger Launcher, davon profitieren alle.
Hans-Jörg Dittus ist Professor am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ob verheiratet oder nicht, Paare trennen sich. Das kommt schon mal vor. Hat ein paar Kinder, gilt seit letztem Jahr das gemeinsame Sorgerecht. Vater und Mutter sind trotz Trennung weiterhin gemeinsam für die Kinder verantwortlich. Soweit das Recht. Wie dieses Prinzip aber in der Praxis umgesetzt werden kann, dazu fehlten bislang die Leitplanken. Nach zwei Entscheidungen des Bundesgerichts ist nun klarer, wie die Spielregeln künftig aussehen. Aus Lausanne, Sascha Buchbinder.
Der neueste Entscheid des Bundesgerichts zur elterlichen Sorge betrifft einen extremen Fall. 2014 entschied die Mutter eines 8-jährigen Mädchens, sie werde mit ihrer Tochter vom zürcherischen Meilen nach Doha in Katar ziehen. Ihr neuer Mann hatte dort Arbeit gefunden. Der Vater der Tochter reagierte umgehend mit einer Gefährdungsmeldung bei der Kinderschutzbehörde und versuchte zu erreichen, dass die Tochter bei ihm leben darf. Erfolglos. Im Januar 2015 zog die Mutter mit ihrer Tochter nach Doha mit dem Segen der Behörden. Weil der Vater damit nicht einverstanden war, beantragte die Frau, dass ihr nicht nur die Obhut, sondern auch das alleinige Sorgerecht zugeteilt werde. Sonst, so die Mutter, seien Konflikte unvermeidlich und der Streit werde das Kind belasten. Das Bundesgericht zeigt dafür kein Verständnis. Das gemeinsame Sorgerecht sei ein Pflichtrecht. Die Eltern müssten dafür sorgen, dass das Kind zu beiden Eltern eine gute Beziehung habe. Streitigkeiten, wie sie bei Trennungen normal seien, lässt das Gericht nicht als Grund für ein alleiniges Sorgerecht gelten. Oliver Hunziker, Präsident des Vereins für gemeinsame Elternschaft, begrüßt den Entscheid. Das Gericht
hat bestätigt, dass die gemeinsame elterliche Sorge auch in einem konkreten Konfliktfall durchaus bestehen kann, was eine erfreuliche Entwicklung ist.
Er sieht das Urteil als Gegenstück zu einem anderen Entscheid des Bundesgerichts.
Nun, wir waren sehr unglücklich über diesen ersten Entscheid im Herbst, weil eben der anhaltende Konflikt wie früher als Grund für die alleinige Sorge gelten soll. Insofern ist dieses Urteil eine gewisse Korrektur.
Damit sind die Regeln nun klarer. Ist Streit unter den Eltern der Normalfall, dann teilt das Gericht das Sorgerecht nur einem Elternteil zu. Ist der Streit hingegen punktuell, erwartet das Gericht von den Eltern, dass sie sich zusammenraufen zum Wohl des Kindes. In der Praxis ist ein Sorgerecht über Tausende von Kilometern hinweg schwierig. Trotzdem ist das Sorgerecht wichtig, sagt Hunziker.
Nun, konkret heißt das, dass zum Beispiel ein möglicher Religionswechsel des Kindes von der Zustimmung des zurückbleibenden Elternteils abhängig ist.
Wenn also die Mutter fände, dass das Mädchen in Katar zum Islam konvertieren soll, hätte der Vater ein Wort mitzureden.
In solchen Fällen könnte der Vater beispielsweise auch konkret auf eine Umteilung des Kindes zu ihm plädieren.
Das alles ist nicht einfach, aber einfach ist die Situation getrennt lebender Eltern selten.
führen Rendezvous in 10 Minuten 13 Uhr. Die Aufhebung des Mindestkurses für den Euro hat den Handel mit dem Ausland ganz schön durcheinandergebracht, und zwar sowohl den Export als auch den Import. Jetzt erholt sich der Außenhandel langsam, doch ist die Entwicklung uneinheitlich. So viel ist sicher. Ohne die chemisch-pharmazeutische Industrie sähen die Zahlen viel schlechter aus. Klaus Ammann.
Der Schweizer Außenhandel lahmt. Exporte für 18 Milliarden Franken, Importe für 15 Milliarden im November 2015. Die Zahlen liegen immer noch deutlich unter den Werten der letzten Jahre, sagt Matthias Pfammatter, Ökonom bei der Eidgenössischen Zollverwaltung und zuständig für die Außenhandelszahlen.
Niveaumäßig haben wir nach wie vor stark unter den Vorgaben der letzten drei Jahre. Da haben wir schon Umsätze verloren, die auch eben zum Teil durch die Wechselkurssituation erklärbar ist.
Als die Schweizerische Nationalbank Mitte Januar die Euro-Franken-Untergrenze aufhob, wurden Schweizer Produkte im Ausland auf einen Schlag massiv teurer. Die Metall-, Maschinen- und Elektroindustrie bekam das sehr stark zu spüren. Auch die Uhren- und Schmuckhersteller fanden im Ausland plötzlich weniger Käufer. Die Exporte dieser Branchen schrumpfen immer noch, aber immerhin nicht mehr so schnell, beobachtet Matthias Pfammatter.
In den letzten Monaten ist der Rückgang eher hat sich verlangsamt, gerade auch bei den stark betroffenen Branchen. Aber von einer Wende kann man hier noch nicht sprechen, also es sind noch nicht wirklich Zeichen der Erholung sichtbar.
Über alle Branchen hinweg aber sind die Schweizer Exportzahlen in den letzten Monaten wieder leicht gestiegen. Der Grund: die chemisch-pharmazeutische Industrie brummt.
Die Geschäfte laufen eigentlich hier gut bis zum Teil sogar sehr gut.
Weil Schweizer Medikamente, aber auch die pharmazeutischen Wirkstoffe, also die Grundstoffe für Medikamente, auf dem Weltmarkt gefragt sind, beinahe unabhängig von der Wirtschaftslage im jeweiligen Land und vom Preis. Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist denn auch mit über 40% Anteil wertmäßig der wichtigste Schweizer Exportzweig. Das war nicht immer so. In den letzten 30 Jahren hat sich der Anteil der Branche fast verdoppelt. Halbiert hat sich hingegen in der gleichen Zeit die Bedeutung der Maschinenindustrie für den Schweizer Export. Heute machen die Maschinenexporte gerade noch 16% des Totals aus. Trotz dieses Bedeutungsverlusts, auch die Maschinenindustrie hat in den letzten Jahrzehnten ihren Export unter dem Strich steigern können. Nur die Pharmabranche hat in der gleichen Zeit einen regelrechten Boom erlebt.
Klaus Ammann. Heute checken wir ein in eine der gefährlichsten Städte der Welt, in der somalischen Hauptstadt Mogadischu.
Check-in. Die Rendezvous-Serie zum Jahreswechsel.
Nein, Hotel kann man das nicht nennen, wo unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser für unsere Jahresendserie übernachtet hat. Es ist vielmehr ein Containercamp, maximal gesichert. Am Empfang ein ehemaliger Söldner. Die Gäste, Soldaten groß wie Bauernschränke. Unterwegs in geheimer Mission.
Mogadischu, 30 Grad. Der Indische Ozean glitzert in der Mittagssonne und der Mann mit der tätowierten Krake auf dem Arm fragt an der Rezeption nach der Blutgruppe. Bertil, ein 50-jähriger Südafrikaner mit Khaki-Hemd, ist der Manager des Hotels am südlichen Ende der Landebahn von Mogadischu. Name, Vorname und Nationalität des neuen Gastes sind ihm längst per Funk gemeldet worden.
Nobody can enter the camp. They have to pass through actually three securities before they can enter our camp.
Jeder muss drei Kontrollen über sich ergehen lassen. Zuerst an den Checkpoints am Stadtrand, dann kommt der Checkpoint auf dem Flughafengelände, wo Sprengstoffhunde das Gepäck überprüfen, und am Schluss wird jeder noch von unseren eigenen Soldaten überprüft. Dort wird aus Sicherheitsgründen auch das Mobiltelefon abgenommen, weil es ein Zünder sein könnte.
People are not allowed even to bring the telephones inside the camp. For security reasons.
Dank diesen Maßnahmen habe sich die Sicherheitslage stark verbessert. Noch vor knapp einem Jahr wurde ein Gast mit einem Kopfschuss getötet, als er vor dem Hotel in einen Hinterhalt von Al-Shabaab geriet. Seither habe die islamistische Terrormiliz das Flughafengelände nur gerade dreimal unter Feuer genommen, erzählt JJ, der Assistenzmanager. Nein, Moment, da war noch was. Vor wenigen Wochen stürzte eine Transportmaschine 150 Meter vor dem Camp ab.
Wir sind hier gleich neben der Landebahn.
Das Flugzeug zerschellte unmittelbar vor unserem Camp und begann zu brennen. Zwei der sechs Crewmitglieder konnten wir noch retten. Dann begann die Ladung zu explodieren, die fast ausschließlich aus Munition bestand. Wir mussten während dem Mittagessen alle Gäste in den Bunkercontainer evakuieren, weil es buchstäblich Trümmer regnete. Das war ein ganz interessanter Tag, aber unsere Leute machten einen exzellenten Job und niemand kam zu Schaden.
Im Airport Camp schlafen die Leute in Schiffscontainern, um die Sandsäcke aufgeschichtet sind. Für Ausnahmesituationen sei man gerüstet mit einer Erste-Hilfe-Ausrüstung und Medikamenten, erklärt JJ. Im Notfall steht sogar ein Mediziner bereit. Er ist Tierarzt, betreut die Sprengstoffhunde und wohnt ebenfalls im Camp. Auf die Frage, was die übrigen Gäste beruflich so treiben, wird der Manager, der seit 6 Jahren in der gefährlichsten Stadt der Welt lebt, ein bisschen unruhig.
That's actually a difficult question, but we have
Ja, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Sie kommen aus der ganzen Welt. Wir haben Franzosen, Deutsche, einige Amerikaner, schwarze Kiwis. Sie reden nicht gerne über ihre Tätigkeiten. Aber sie sind alle beruflich hier, nicht ferienhalber. Alles kräftige Kerle. Deshalb richteten wir neulich in einem Container einen Fitnessraum ein.
Die kräftigen Kerle nennen sich James, John oder Jason und heißen in Wirklichkeit ganz anders und verlassen morgens das Camp in schusssicheren Westen mit Funkgerät, Helm und Magazinen am Gurt. Es ist ein offenes Geheimnis. Die Männer sind Söldner der amerikanischen Sicherheitsfirma Bancroft. Sie logieren hier. Als private und inoffizielle Vorhut des Pentagons trainieren sie die Truppen der Afrikanischen Union im Häuserkampf. Am Ende ihres Tagwerks stehen die muskulösen Gäste mit ihren kantigen Schädeln an der vergitterten Freiluftbar des Camps. Aus einem Lautsprecher blendet Musik für einsame Männer. Diese rauchen dicke Zigarren und verfolgen am Fernseher hinter der Bar schweigend einen Tierfilm.
The cobra injects deadly venom through its fangs, like toxins through a pair of hypodermics.
Eine Kobra schlängelt sich durchs Gras, während eine Kröte dumpf in einem Tümpel im Wasser sitzt. Früher konnten auch die Gäste des Airport Camps baden, im Indischen Ozean gleich hinter der Landebahn. Mittlerweile hat es Haie. Vor 2 Wochen wurde einem Piloten ein Bein abgebissen. An einem Plastiktisch unter dem Akazienbaum sitzt ein rothaariger Mann mit Bürstenschnitt. Der 60-jährige Richard Rouget leitet den Bancroft-Einsatz in Mogadischu. Er soll gemäß verlässlichen Quellen bereits in 10 afrikanischen Ländern Einsätze geleitet haben. Man würde ihm gerne ein paar Fragen stellen. Sein Blick hat jedoch eine gewisse Ähnlichkeit mit demjenigen des Reptils, das im Film gleich zubeißen wird. Und er macht klar, dass der Mann heute Abend nicht die Absicht hat, seinen beruflichen Werdegang mit einem Journalisten zu vertiefen. Mittlerweile ist es 10 Uhr abends, die Bierflaschen sind leer, die Kobra hat die Kröte verschlungen und die Hotelgäste verschwinden in ihren klimatisierten Schlafgemächern. Sobald sich die dicke Tür des Container Alpha Zulu schließt, fühlt man sich so wenig zu Hause wie im Kühlraum einer Großmetzgerei. Mogadischu, 18 Grad. Ugandische Soldaten in Kampfmontur drehen draußen ihre Runden, also kein Grund für Albträume. Aber ein bisschen Angst sei in diesen Breitengraden immer gesund.
If you are not scared, you are not normal.
Wenn Sie hier keine Angst haben, sind Sie nicht normal. Man muss nicht vor Angst davonrennen, aber man muss wissen, wann man rennen muss und wohin. Dann ist alles gut.
Then you're fine.
Mit diesen beruhigenden Worten wünscht JJ eine angenehme Nachtruhe. Moment, noch eine Frage, JJ. Wie gefällt Ihnen eigentlich die Stadt Mogadischu?
Ich war nie in der Stadt und habe auch kein Bedürfnis dazu. Ich war während 12 Jahren an allen Krisenherden dieses Kontinents stationiert gewesen. Wenn du eine dieser Städte gesehen hast, hast du alle gesehen.
Das war nicht immer so. Mogadischu galt einst als die Perle am Indischen Ozean, das Rimini am Horn von Afrika. Alte Postkarten zeigen lachende Badetouristen am Strand mit Sonnenschirmen und Schwimmringen. Heute liegen hier Sandsäcke, Stacheldraht und das Airport Camp. Ein Hotel, wo man beim Einchecken die Blutgruppe angibt und dankbar ist, wenn man bald und unbeschädigt wieder auschecken kann.
Patrick Wülser hat im Airport Camp vor Mogadischu eingecheckt und er hat Fotos und einen Fragebogen mitgebracht von diesem doch sehr speziellen Hotel. Sie finden das alles im Netz unter srf.ch/hotel. Und morgen checkt unser USA-Korrespondent Beat Zoltermann dann im Nirgendwo ein. 13 Uhr. Gleich im 1. und 4. Gabor Hirsch hat das Vernichtungslager Auschwitz überlebt. Ihr erzählt in Best-of-Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Uli Zindl.
Die Durchsetzungsinitiative der SVP breche mit Grundregeln der Demokratie, schränke die Gerichte ein und stelle den Rechtsstaat in Frage. Dies hält der Bundesrat in seiner Stellungnahme fest. Er empfiehlt, die Initiative abzulehnen. Unverheiratete oder geschiedene Eltern üben das Sorgerecht für ihr Kind gemeinsam aus. Das Bundesgericht bestätigt den Grundsatz und argumentiert, allein die Befürchtung, dass sich ein Konflikt zwischen den Eltern ausweiten könnte, rechtfertige eine Ausnahme nicht. Die beiden Staumauern des Grimselstausees dürfen nicht erhöht werden. Das Bernische Verwaltungsgericht stellt den Schutz der Moorlandschaft Grimsel über die Interessen des Stromproduzenten. Das Urteil kann weitergezogen werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.